In der Corona-Krise haben wir 7 Milliarden an die Lufthansa geschickt, um dieses Unternehmen zu retten. Warum stehen jetzt nicht mehrere Lufthansa-Maschinen in Islamabad bereit, um Ortskräfte ausfliegen zu können?
Herzlich willkommen zur neuen Folge von In extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor, und ich treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen, und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Denn jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Hier erkennt man plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich so Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. Dadurch bekommt man oft ganz unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute spreche ich mit Daniel Lücking. Als Soldat in Afghanistan erlebt Daniel schon als junger Mann grauenvolle Taten hautnah mit, und die hinterlassen tiefe Spuren in seinem Kopf. Lebensbedrohliche Angriffe aufs Camp, Lynchmorde an Einheimischen und immer wieder die Todesangst. Gleich hören wir von diesen grauenhaften Erlebnissen. Doch der wirkliche Schrecken beginnt für Daniel erst mit der Heimkehr nach Deutschland. Ein normales Leben führen ist für Daniel nicht mehr möglich. Er merkt früh, dass etwas nicht stimmt, und versteht trotzdem lange nicht, was ihn wirklich belastet. In mir hat diese Folge unglaublich viele Fragen aufgeworfen, die, glaube ich, gerade jetzt in dieser Zeit mit den militärischen Spannungen besonders wichtig sind. Warum wird ein Mensch zum Soldaten in dem Wissen, dass er doch in den Krieg ziehen wird? Gibt es gute Kriege? Kann es gute Kriege geben? Welche Verantwortung hat Deutschland für den Frieden in der Welt? Und wie überlebt man die grausamen Erfahrungen aus einem völlig fremden Land? Wir reden gleich über posttraumatische Störungen, Deutschland und den Krieg, und vor allem darüber, was es mit einem macht, wenn man gegen die eigenen Werte verstößt. Daniel, es ist 2008 und du bist zum dritten Mal in Afghanistan. In welchem Moment merkst du, dass es gerade richtig gefährlich wird für euch im Lager?
Das war reichlich abstrus. Ich war fast schon fertig mit diesem Einsatz, hatte noch wenige Tage im Land, und mein Nachfolger auf dem Dienstposten war bereits da. Wir haben bereits mit der Einarbeitung begonnen und sind gegen Mittag losgegangen zur Feldküche. Das waren irgendwie so 300, 400 Meter, die man da gehen musste. Und plötzlich knallt es zweimal. Wir stehen da, gucken uns an und sind ganz verdutzt und fragen uns, ja, haben denn die Mörser heute irgendwie ein Übungsschießen angekündigt oder so? Haben das aber auch erstmal nicht weiter groß wahrgenommen, sind dann in die Küche, haben unsere Tabletts voll gemacht, setzen uns gerade hin. Und in dem Moment reißt auch schon jemand die Küchentür auf und schreit, ja, das Lager wird angegriffen. Wir hatten dann irgendwie nicht mehr so richtig Lust, zu Ende zu essen, sind dann direkt zurück in unsere Bürocontainer, haben uns die Schutzwesten angezogen, die Helme aufgesetzt, ja, und dann gewartet, wann irgendwelche Informationen zu dem Angriff kommen.
Du klingst jetzt ganz kurz mal gerade so, wir haben dann nicht mehr aufgegessen, aber sind dann irgendwie rübergeschluppt. Ist da nicht Panik?
Nee, also komischerweise nicht. Jeder weiß, wo er in diesem Moment hin muss und wo er eigentlich nicht sitzen sollte. Ich bin auch froh, dass wir so schnell aufgestanden sind, weil alle, die gesagt haben, nö, wir essen jetzt noch zu Ende, die hingen dann für den Rest des Tages in dieser Küche fest, weil dann sehr schnell der Befehl kam, okay, alle Schotten dicht, jeder bleibt in geschlossenen Räumlichkeiten und keiner bewegt sich mehr im Lager, weil wir nicht wissen, ob noch mehr fliegt, ob noch mehr kommt. Und es kam eben auch noch mehr. Und insofern, ja, saßen wir dann in unseren Bürocontainern fest. Und das ist abstrus. Du machst dann die Jalousien runter, hast diesen geschützten Container über dir, auch einen gewissen Schutz durch Sandsäcke und durch die verstärkten Containerdächer, und ja, wartest dann ab, dass Informationen fließen, und die kommen dann erstmal nicht mehr. Dann wird's also richtig, richtig lang. Du wartest, willst irgendetwas wissen, und ja, dann hörst du aber auch, was draußen passiert, dass eine Flugdrohne gestartet wurde zur Überwachung, um irgendwie zu erkunden, woher dieser Angriff kam. Dann gab es draußen Feuergefechte, hast also in der Nähe des Camps, klar, du machst doch irgendwie mal so ein bisschen die Tür auf und willst wissen, was da draußen so passiert. Ja, und hörst dann Schüsse, weil draußen irgendein Feuergefecht ist.
Also diese Maschinengewehrsalven, die man so kennt.
Genau, beziehungsweise vom G36, das ist dann ein bisschen leiser, aber ja, Maschinengewehr war wahrscheinlich auch dabei. Ja, es ist dann erst sehr dröge und ich habe mich aber auch mit dem Kampfgeschehen draußen dann gar nicht weiter befassen können. Ich habe mir viel mehr Sorgen um mein Team gemacht. Wir haben mit afghanischen RedakteurInnen und Redakteuren zusammengearbeitet, die für uns Radio produziert haben, die für uns Zeitung produziert haben, Video gemacht haben. Und die saßen mit uns zusammen fest. Die saßen im Büro gegenüber, hatten auch Schutzwesten. Und ich habe immer nur gedacht, scheiße, wie abstrus ist das denn hier? Die wären jetzt draußen viel, viel sicherer, weil das Camp wird angegriffen, sitzen aber jetzt hier mit uns zusammen fest. Und ich habe mir nur Sorgen gemacht, wie kriege ich die schnellstmöglich aus dem Lager raus?
Also es ist dann wirklich ein Moment von Lebensgefahr oder bleibt man da lässig in diesen Containern?
Das verdrängt man, glaube ich, ganz gut oder habe ich damals ganz gut verdrängt. Es geht in dem Moment ja nur ums Funktionieren. Ich weiß, wenn ich in Panik gerate, wenn ich jetzt sage, um Gottes Willen, das ist alles so schlimm, dann gefährde ich mich eigentlich nur selber. Und dafür sind Soldatinnen ja trainiert, dass sie unter Lebensgefahr, Druck, Stress dennoch funktionieren. Das ist natürlich in so einem Container sitzend eher total leicht, denn da hat man keine wesentlichen Aufgaben. Ich glaube, die, die draußen sind, waren dann etwas mehr gestresst, also etwas weniger entspannt, wenn sie dann schauen mussten, wie sie an dieser Abschussstelle, dieser ja offensichtlich Mörser, haben wir später erfahren.
Also so Granaten oder was, die darüber geflogen sind über eure Mauern?
Genau, okay. Genau. Die sind über unsere Mauern geflogen. Ich habe später erfahren, dass wir sehr viel Glück hatten. Diese Mörser muss man ausrichten und dann fliegen die eigentlich im quasi selben Bogen und schlagen an derselben Stelle ein. Und dadurch, dass die ein bisschen falsch ausgerichtet waren, trafen sie im Camp nur in einem Quadrat. Das waren so 100 mal 100 Meter Quadrate in dem Camp, schlugen sie in diesem Quadrat ein. Und da war Gott sei Dank nichts gebaut. Da stand noch kein Container, das war nur geschottert. Ja. Und weil sie diesen Zielfehler hatten, haben sie eben die Unterkünfte da drüber in dem Planquadrat nicht getroffen oder eben links daneben das Betriebsstofflager nicht getroffen.
Das wäre dann Benzin gewesen.
Diesel, Flugbenzin, was auch immer da gelagert war.
Oh Gott.
Die haben sich schon Gedanken gemacht, wie sie dieses Lager beschießen und was sie da treffen wollten. In dem Camp-Teil, der da drüber lag, wo Unterkünfte waren, waren die Norweger untergebracht. Die ISAF war ja eine internationale Truppe. Und die Norweger waren zu diesem Zeitpunkt diejenigen, die die Kampftruppen gestellt haben. Und dann kann das natürlich auch alles ein Vergeltungsschlag gewesen sein für Gefechte, die die Norweger draußen geführt haben. Und lässt sich im Nachhinein alles nicht so genau sagen, vor allen Dingen, weil es die militärische Geheimhaltung so will.
Du sprichst gerade immer von die. Wer sind die, die diese Granaten auf euch werfen?
Das sind Angreifer. Ich will nicht von Taliban reden, weil ich nie irgendwie den Begriff Taliban gehört habe. Und weil es im Land eben auch noch andere Gruppen gibt. Das ist alles nicht so homogen, wie wir das immer so wahrnehmen. Es gibt nur die Taliban und die internationalen Truppen. Das können auch irgendwelche Milizen gewesen sein, die eine Rechnung offen gehabt haben. Oder es war vielleicht ein Familienclan, dessen Familie vielleicht bei einem Drohnenangriff zu Schaden gekommen ist. Lässt sich alles nicht so genau sagen und ist auch überwiegend unter Verschluss gehalten worden.
Okay, aber am Ende des Tages sind das irgendwelche Männer wahrscheinlich dann, die versuchen, euch umzubringen.
Genau, das waren Angreifer, die dieses Camp angegriffen haben. Männer, habe ich später erfahren, und die sind von uns festgenommen worden und hätten eigentlich Kriegsgefangene sein müssen.
Wie findet man die?
Man schaut, von wo aus diese Mörser abgefeuert worden sind. Es waren zwei Einschläge, die ich gehört habe, aber es sind wohl insgesamt, das sind Informationen, die ich später bekommen habe, wohl insgesamt 8 Geschosse geflogen und auch alle sehr präzise, also alle in diesem selben Planquadrat eingeschlagen. In so einem Moment, da wird dann versucht, Aufklärung zu betreiben, sprich man lässt eine Drohne starten, lässt über den Nahbereich fliegen, so weit entfernt kann man Mörser nicht abschießen und starten. Und da es sich um Flughafengelände handelt, hat in Mazar-i-Sharif, war das eben auch so, dass man da auch den Luftraum beobachtet hat und eben aufmerksam war. Und dann weiß man schon, aus welchen Ecken und Gegenden solche solche Angriffe erfolgen und ist dann auch rausgefahren mit Kampftruppen und hat eben mit diesen Angreifern auch ein Feuergefecht gehabt. Das Ganze zog sich bis in die späten Abendstunden hinein. Später kamen dann auch
Kampf. Also ihr rückt am selben Tag aus. Ihr werdet bombardiert und dann rücken am selben Tag noch irgendwelche gepanzerten Fahrzeuge aus mit dann Norwegern drauf.
Genau.
Um diese Leute zu fangen.
Die sind ausgerückt, um da entsprechend zu kämpfen, diese Leute zu fangen. Es gab dann noch Luftunterstützung. Ungefähr eine Stunde später hörte man die auch. Das ist auch ein ganz markantes Geräusch. Es sind die Thunderbolt Flugzeuge der Amerikaner, die nennt man auch allgemein Warzenschweine. Und die haben so einen ganz typischen Sound, der dann in der Luft ist. Das dient natürlich auch der Einschüchterung. Da waren eben auch zwei dieser Flugzeuge bis in die Abendstunden, Nachtstunden hinein im Einsatz und haben dann mit Wärmebildkameras auch die Szenerie wahrscheinlich versucht abzufilmen. Ja, dieser Angriff, der zog sich dann schon bis in die Nachtstunden hinein. Ich selbst war dann froh, als ich gegen 18.30 Uhr das Signal bekam, dass die Beschränkungen so weit gelockert wurden, dass wir die afghanischen RedakteurInnen zum Lagertor bringen konnten. Und oh, dann, ja. dann war Gänsemarsch angesagt und dann gehst du da raus aus diesem Container in die Nacht, hörst weiter die Schüsse draußen, hörst diese Kampfflugzeuge in der Luft und ja, dann legst du irgendwie diesen halben Kilometer bis zum Lagereingang zurück und bringst deine Mitarbeiter, dein Team nach draußen und bist dann einfach nur froh, dass es die jetzt möglicherweise nicht mehr treffen kann. Und
wärst du gern mit rausgefahren, um die zu jagen, die euch umbringen wollten?
Nein, also das war nie meine Aufgabe. Ich war da auch nicht ausgebildet für. Und nee, warum? Also das müssen andere in diesem Moment erledigen. Ich habe da auch keine Rachegelüste und fühlte mich auch insofern nicht ultimativ in meinem Leben bedroht, weil auch dieser Angriff, ja, das ist schon problematisch, weil man eben da drin sitzt und auch weiß, wenn jetzt hier irgendwie eine Granate einschlägt, dann ist die Chance schon groß, verletzt zu werden. Aber irgendwo vertraue ich ja dann doch aufs Material, vertraue ich ja dann doch auf die Container und den Splitterschutz. Aber wenn du dann draußen rumläufst, das setzt dich schon unter Druck. Belastet hat mich an diesem Ereignis hinterher nur, dass ich eben erfahren habe, was mit den Angreifern passiert ist.
Was Daniel erlebt, erschüttert ihn tief und lässt ihn an seinen Entscheidungen zweifeln. Obwohl er heute, und das merken wir ja, scheinbar locker oder fast neutral über diese Erfahrungen sprechen kann, spürt man auch in fast jedem zweiten Satz, wie schwer das Erlebte noch immer in seinem Kopf wiegt. Was Daniel im Krieg durchstehen muss, ist nicht weg, als der Krieg für ihn vorbei ist. Dazu gehen wir gleich nochmal tiefer ins Detail, weil das sehr interessant ist. Ein Satz aber bis hierhin, den wir schon mal rauspicken können, war der: Es geht in dem Moment nur ums Funktionieren. Das sagt Daniel und ich finde, man merkt, wie sehr man ihm dieses Funktionieren antrainiert hat. Ich denke da sofort an Tim Focken. Vielleicht erinnert ihr euch, das ist der Elitesoldat, der hier schon zu Gast war, auch in Afghanistan abgeworfen wurde aus dem Flugzeug mit dem Fallschirm und dann beschrieben hat, wie dieses Funktionieren, das Gefühle wegdrücken, wie eine Maschine den Kampfeinsatz durchziehen, ganz zentral für seine Ausbildung, für sein Überleben in dem Moment ist und gleichzeitig später eine Quittung dafür kommen kann. Daniels erster Einsatz findet 2005 in Afghanistan im Rahmen von ISAF statt, der Internationalen Security Assistance Force, einer Sicherheits- und Wiederaufbaumission unter Leitung der NATO. Zwei weitere Einsätze dort folgen 2007 und 2008. Die Hintergründe des Afghanistan-Konflikts sind komplex. Er hat seinen Ursprung bereits im 20. Jahrhundert aufgrund von Auseinandersetzungen zwischen Modernisierungsbefürwortern im Land und Gegnern. Ab 2001 verstärkt sich der Krieg aufgrund von US-geführten Interventionen. Deutschland ist mit tausenden Soldaten an den dann folgenden Versuchen beteiligt, in dem Land gegen Gewalt und Korruption vorzugehen. Demokratische und rechtsstaatliche Strukturen sollen aufgebaut werden. Die deutsche Bundeswehr soll besonders beim Aufbau der Polizei und der Armee helfen. Das ist deswegen wichtig, weil es doch erstmal gut klingt. Und genau das dachte Daniel auch. Vor Ort erlebt er dann allerdings eine ganz andere Realität. Auch in letzter Zeit, das haben wir alle mitbekommen, war Afghanistan immer und immer wieder in den Medien. Im Februar 2020 unterzeichnete die USA mit den Taliban ein Friedensabkommen. Darin verpflichteten sich die USA und die NATO dazu, ihre Streitkräfte innerhalb weniger Monate abzuziehen. Im Gegenzug garantierten die Taliban Friedensgespräche mit der afghanischen Regierung und wollten den Terrorismus abschwören. Nach 20 Jahren endet dann im August 2021 der internationale Militäreinsatz. Die Bilder vom Flughafen in Kabul, vom hektischen Abzug aller Militärs und vor allem von dem direkten Vorstoßen vom Übernehmen des Landes durch die Taliban haben wir, glaube ich, alle noch vor Augen. Ich erinnere mich vor allem an ein Baby, das über den Zaun gereicht wurde, in Sicherheit, in die Arme von Soldatinnen und Soldaten, rein in die Militärmaschinen, raus aus dem Land, in das das Militär kam, um zu helfen. Der Konflikt ist also nicht gelöst. Im Gegenteil, Afghanistan scheint ein Scherbenhaufen. International spricht man vom Scheitern der Militärmissionen. Ich frage mich jetzt, wie es sich anfühlen muss, wenn man wie Daniel als Soldat im Einsatz vor Ort war, wenn man dort sein Leben riskiert hat, Kameradinnen und Kameraden verliert und zurück in Deutschland ist und merkt, statt Ehre, statt Begeisterung des Volkes, das einen losgeschickt hat, statt Respekt, begegnet einem viel mehr Skepsis und wahrscheinlich noch viel schlimmer, dass man sich doch selbst unglaublich viele Fragen stellen wird und bestimmt auch Vorwürfe macht. Wir gehen jetzt wieder rein in die Geschichte, hören mehr von Daniels Zeit in Afghanistan und natürlich will ich wissen, ob es den Truppen vor Ort gelungen ist, die Angreifer aufs Camp in ihre Gewalt zu bringen.
Das habe ich dann im Laufe der nächsten 1-2 Tage erfahren. Ich habe mich zunächst erstmal aus dem Internet informiert und habe mir angeschaut, was die Bundeswehr zu diesem Angriff denn veröffentlicht hat. Es gab eine Pressemitteilung. Und in der
Ach, da sitzt man nicht abends zusammen ums Lagerfeuer und sagt, zum Glück haben wir überlebt. Und da wird mal diskutiert, was passiert ist.
Nee, tatsächlich haben wir einzeln in unseren Büros gesessen, haben uns das angeguckt. Klar, später irgendwann sitzt man zusammen beim Essen und redet aber auch nicht wirklich drüber, weil ist ja vorbei. Also der Alarm ist ausgestanden, es gibt keine Bewegungsbeschränkungen mehr und dann macht man eben weiter wie gehabt. Ich habe das allerdings direkt im Internet verfolgt, was die Bundeswehr zu diesem Angriff sagt und war schon ein bisschen verdutzt, dass da so wenig stand. Es hieß, ja, es sind 2 Granaten geflogen, eine ist vor dem Lager eingeschlagen, eine im Lager. Es habe Feuergefechte gegeben.
Okay.
Aber ich habe irgendwie den Punkt vermisst, an dem stand, dass wir die Angreifer festgenommen haben. Und als ich dann am Tag danach auch aus anderer Quelle erfahren habe, dass das eben nicht nur 2 Granaten gewesen sind, die da geflogen sind, sondern dass das 8 Granaten gewesen sind, dass das ein sehr gezielter Beschuss gewesen ist und nicht einfach nur ein paar verirrte Granaten, die irgendwo hingeschossen worden sind.
Ja.
Und vor allen Dingen, dass wir die Angreifer festgenommen haben. Da bekam das eine andere Dimension. Und als ich dann einen weiteren Tag später erfahren habe, dass wir sie festgenommen haben, in die Hände der afghanischen Sicherheitsbehörden übergeben haben und dass sie dann auf Geheiß des Gouverneurs der Provinz getötet worden sind, da brach für mich so eine Welt zusammen.
Muss ich kurz sacken lassen. Ihr rückt aus, fangt diese Männer, die euch umbringen wollten, übergebt die dann an die Kräfte vor Ort und die hängen die am Baum auf, oder?
In etwa so ist das offensichtlich gelaufen. Ich habe 2 Boah. Tage nach dem Angriff mit einer hochrangigen Militärperson gesprochen. Das ist der sogenannte landeskundliche Berater. Das ist ein Ethnologe, der die Landessprache spricht, der aber de facto auch den Job eines Unterhändlers übernimmt und für den Kommandeur der ISAF rausgefahren ist, in die Dörfer mit den Taliban gesprochen hat, mit den Dorfältesten gesprochen hat, Verhandlungen geführt hat und dann wieder ins Camp gefahren ist und dem General eine Vorgehensweise empfohlen
hat. Okay, ja.
Der war, das merkte man auch an der Einrichtung und an den Zugangsbeschränkungen zu seinem Büro, mit der höchsten Sicherheitsstufe ausgestattet. Ja, über ein persönliches Gespräch am Abend sind wir über diesen Angriff in den Austausch gekommen. Und dann meinte er zu mir, naja, Lücking, mach dir mal keine Sorgen, das machen die Angreifer nicht nochmal. Ich sag, wieso? Ja, die sind einen Kopf kürzer gemacht. Und dann habe ich gefragt, warum, und wir wissen das und warum tun wir da nichts gegen? Und dann sagte er, naja, der Gouverneur der Provinz sieht dieses Camp als seine Einnahmequelle an. Deswegen greift das niemand an ohne seine Erlaubnis. Und wer das doch tut, der wird einen Kopf kürzer gemacht.
Ach so, der Gouverneur der Afghanen.
Genau, das ist quasi so, kann man fast so vergleichen wie hier in Deutschland der Landesvater von NRW oder...
Okay, so ein Art Ministerpräsident.
So eine Art Ministerpräsident, und das ist ein bisschen kleiner, die Bundesländer da, also das ist, nennt sich da quasi Provinz. Ja, und dieser Nur Mohammed Atta, so heißt der Herr, über den gibt es mittlerweile viele, viele Presseberichte, wie er regiert, wie er im Land vorgeht, und im Grunde genommen sind das mafiöse Zustände. Das ist organisierte Kriminalität, Korruption, und so verhält dieser Herr sich.
Wisst ihr das nicht, als ihr dem diese Menschen übergebt?
Das war bekannt. Deswegen wusste das auch der landeskundliche Berater. Aber
dieser landeskundliche Berater, das ist aber kein Deutscher, sondern das ist ein Afghane, der dann auch Deutsch oder Englisch spricht und mit euch zusammenarbeitet.
Nein, der ist deutscher Soldat gewesen und hatte eben die entsprechende Ausbildung. Das kann man im Netz auch nachschlagen. Das nennt sich interkulturelle Einsatzberatung. De facto ist das aber ein Militär, der sehr eng auf der Schnittstelle zwischen Bundeswehr und Bundesnachrichtendienst eingesetzt ist. Es gibt beim Militär gewisse Dienstposten, die eine sehr enge Verbindung mit dem Geheimdienst haben, auch haben müssen, weil das für die Operationsführung quasi notwendig ist und für den Informationsaustausch. Ich bin mit ihm, ohne dass ich das vorhatte, in so ein persönliches Gespräch gedriftet.
Fanden das manche bei euch gut?
Kann ich nicht mehr sagen. Ich bin wenige Tage danach aus dem Einsatz nach Hause zurückgekehrt, also konnte vor Ort mit den Menschen gar nicht mehr drüber sprechen. Ich glaube, es wäre vielen auch einfach egal gewesen. Das waren Angreifer.
Ja, genau, das finde ich ist doch so ein Punkt.
Ja.
Das sind jetzt Angreifer, die euch umbringen wollten, und jetzt könnte man ja in so eine Auge um Auge, Zahn um Zahn Mentalität gehen und sagen, wenn wir die nicht umbringen, bringen die uns um.
Ich glaube, das ist weit verbreitet, gerade unter den Kampftruppen, die kämpfen müssen, die diese Angreifer stellen und festnehmen müssen. Aber allein die Information, dass die festgenommen worden sind, die ist nur wenigen bekannt. Das weiß nicht jeder im Lager. Auch die Information, dass die eben einen Kopf kürzer gemacht worden sind, später in afghanischen Händen, das wissen noch viel weniger Menschen.
Einen Kopf kürzer gemacht klingt jetzt immer so verniedlichend, ne? Wie ich mach dich einen Kopf kürzer, wenn du Mist gebaut hast, liebes Kind. Die wurden umgebracht.
Die wurden umgebracht.
Gehängt, also dieses, erschossen, was auch immer.
Dieser Terminus ist bei mir nur so im Kopf drin, weil das damals wirklich der landeskundliche Berater so zu mir gesagt hat.
Okay.
Für mich ist in diesem Moment, dass wir dieses Wissen haben, dass wir da nichts gegen unternehmen, dass wir das passieren lassen. Denn er hat auch zu mir ganz lakonisch gesagt, ja, das ist hier halt so. So handhabt man die Dinge in Afghanistan. Für mich war das insofern schrecklich und traumatisierend auch, weil ich in dem Moment auch von meiner Berufsentscheidung abgerückt bin. Ich wollte Berufssoldat damals noch werden. Es lief noch eine Bewerbung und über den Antrag war noch nicht entschieden worden. Das sollte erst irgendwie 3 Monate später stattfinden. Ich war dann wirklich in dem Gewissenskonflikt, dass ich wusste, okay, wenn ich jetzt Berufssoldat werden darf, also eine Beamtenlaufbahn einschlagen darf bis zum Lebensalter von 62, ich könnte es nicht mehr, weil das so gegen meine Grundsätze verstoßen hat, was ich da erfahren und erlebt habe, dass ich ja auch gar nicht gewusst hätte, wie ich das meiner Familie hätte erklären sollen,
okay,
dass ich eine finanzielle Absicherung, ich hatte damals kein Studium und keine zivile Ausbildung, dass ich eine finanzielle Absicherung bis ins Rentenalter ausschlage, weil ich sage, nee, ich habe da Dinge in Afghanistan erlebt, nach denen kann ich kein Soldat mehr sein.
Wieso bist du überhaupt da?
In Afghanistan?
Ja. Wieso sitzt der Mensch, der mir das jetzt sagt und der da so reflektiert drauf guckt, überhaupt in so einem Militärcamp?
Ich bin mit bestem Wissen und Gewissen nach Afghanistan gegangen. Wer sich anschaut, was 2002, 2003 und 2004 rund um den Afghanistan-Einsatz kommuniziert worden ist. Ja, da ging es nicht ums Töten von Menschen, da ging es nicht um Gefechte, da ging es nicht um Angriffe. Da ging es darum, die Menschen beim Wiederaufbau ihres Landes zu unterstützen.
Aber nicht nur das, wir sind auch egoistisch. Unser damaliger Verteidigungsminister Peter Struck hat gesagt, die deutsche Freiheit wird auch am Hindukusch, also in Afghanistan, verteidigt.
Genau, da war aber nicht enthalten, dass man sagt, und deswegen gehen wir nach Afghanistan, beschießen Afghanen, schauen Lynchmorden zu und sagen, das ist aber einfach so hier und wir passen uns mal an die ortsüblichen Gegebenheiten an. Also eigentlich ist der Westen in Afghanistan aufgetreten als jemand, der die moralische Instanz innehatte. Mhm. Ja, denn man ist angegriffen worden, man ist nur nach Afghanistan gegangen, weil man dort die Täter vermutet hat. Man hat Schulen aufgebaut, man hat dafür gesorgt, dass Frauen wieder in die Schule gehen können, keine Burka tragen müssen. Und das waren so die Dinge, die rund um den Einsatz kommuniziert worden sind, als ich dahin gegangen bin, dass das Ganze zu Gefechten wurde. Dass das Ganze zu einem wirklichen Kampfeinsatz wurde. Das ist erst ab 2007, 8, 9 so passiert und ganz schlimm dann in den frühen 2010er Jahren. Aber zuvor waren eigentlich Soldaten und Soldaten, ja, Soldatinnen sind in Afghanistan nicht gestorben. Also es waren nur Soldaten, die in Afghanistan gestorben sind. Die sind zuvor eigentlich nur dann gestorben, wenn Munition detoniert ist.
Okay.
Und ja. Dass das erste Mal wirklich Soldaten in Kampfhandlungen gestorben sind, das ist so 2010 passiert. Und in der Zeit davor waren das Attentate, da wurden Sprengsätze gelegt und so. Aber richtige Kampfhandlungen in Afghanistan, so ist der Einsatz erst wirklich um 2010 geworden. Und in so einen Einsatz wäre ich, glaube ich, auch gar nicht gegangen.
Was ist das für ein Soldat, der sagt, ich gehe nur in Einsätze, bei denen eigentlich nicht wirklich geschossen wird?
Naja, das ist ein Soldat, der dem vertraut, was das Parlament, was die Bundesregierung vorgegeben hat.
Da, und das war?
Damals war Wiederaufbau stand im Vordergrund und im Grunde genommen sah ich mich als jemanden, der nach Afghanistan geht und quasi so eine Art Marshallplan umsetzt, wie das hier nach dem Krieg in Deutschland stattgefunden hat. Man muss die Infrastruktur wieder aufbauen, man muss die demokratischen zivilen Strukturen stärken und das hat rund um den ISAF-Einsatz ja auch stattgefunden. Die Italiener haben das Justizsystem reformiert, deutsche Soldaten waren vor Ort, deutsche Polizistinnen waren vor Ort und haben das Polizeisystem wieder mit aufgebaut.
Also geht um was Konstruktives, etwas wieder aufzubauen, was brach liegt.
Ganz genau.
Ist das blauäugig zu denken, dass Kriegseinsätze so laufen können?
Es ist nie von Kriegseinsätzen die Rede gewesen, auch in der deutschen Politik lange, lange Zeit nicht. Es gibt einen wunderbaren Beitrag von Frontal 21. Sie haben Politikerzitate rund um diesen Einsatz zusammengeschnitten, wo dann von einer Mission die Rede war, von Wiederaufbau, aber wo partout vermieden worden ist, allen Menschen zu sagen, hier geht es um einen bewaffneten Konflikt, hier geht es um das Töten von Menschen, hier geht es um Beschuss, hier sterben deutsche Soldaten. Das hat die
deutsche
Politik lange vermieden.
Aber das war doch jedem, der kritisch drauf guckt, sehr schnell klar, auch hier schon. Dieser Afghanistan-Einsatz war ja nicht unumstritten und jetzt denke ich mir, jemand, der im Militär ist, sich mit diesem Thema wirklich auseinandersetzt, der kann doch da nicht hingehen in der Annahme, wir werden da nur, was heißt gemütlich, aber wir werden da nur rumsitzen, irgendwas wieder aufbauen und das wird schon alles gut. Also jetzt, wie ich dich jetzt gerade erlebe, als jemand, der sehr kritisch ist, wir reden ja auch später noch über deine heutigen Tätigkeiten, die sehr, sehr kritisch sich mit dem ganzen Thema Bundeswehr und solchen Einsätzen auseinandersetzen. Wie warst du damals ein ganz anderer?
Ich glaube, ich habe mich über die Zeit nicht verändert. Ich bin ja nie zur Bundeswehr gegangen, um bei der Kampftruppe zu landen und um Menschen zu töten und zu erschießen. Ich nehme sowas billigend in Kauf, wenn ich mein Leben verteidigen muss. Und so bin ich auch damals zur Bundeswehr gekommen. Ich wollte nicht irgendwie ein Schreiben formulieren, in dem ich behaupte, um Gottes Willen, ich finde es total schlimm, Waffen anzufassen und könnte niemals einen Menschen töten. Ich war damals insoweit ehrlich zu mir, dass ich gesagt habe, wenn mich jemand angreift und ich habe eine Waffe, dann werde ich mein Leben verteidigen und hätte wahrscheinlich auch wenig Probleme damit, wenn der Angreifer stirbt. Insoweit konnte ich der Bundeswehr diesbezüglich zustimmen, weil es hieß ja auch immer, wir machen keine Angriffskriege, wir sind nicht dazu da, kämpfend in ferne Länder zu ziehen.
Und okay, aber das, was du gerade beschreibst, ist ja der Wehrdienst noch gewesen, ne? Wo man quasi absprechen durfte, wenn man irgendwie moralische Bedenken formulieren konnte.
Genau.
Und war damals eine andere Zeit. Mein Vater hat das getan, hat gesagt, ich könnte das nicht. Eine Waffe in die Hand nehmen und dann irgendwo hinziehen. Ja. Denn was du gerade beschreibst, wenn mich jetzt jemand mit einer Waffe bedroht, dann so in Notwehr diese Person zu erschießen, wenn mich jetzt am Hauptbahnhof hier in Münster jemand nachts angreifen würde, dann würde ich mich wahrscheinlich auch bis aufs Blut verteidigen, um nicht zu sterben.
Genau.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das müsste und auch noch mit einem, wie heißt es, G36 Maschinengewehr irgendwie in der Hand, die ist ja aber in Afghanistan unfassbar viel höher als am Hauptbahnhof von Münster. Das heißt, jemand, der sagt, ich gehe zum Militär, muss doch grundsätzlich eher bereit sein, das zu tun, was du gerade beschreibst, als jemand, der das nicht tut. Weil das einfach nur als Notwehr und als Selbstverteidigung darzustellen, kommt mir gerade zu einfach vor. Oder tue ich dir Unrecht?
Nee, aber es ist ja ein Schritt von, ich verteidige mein Leben, wenn ich angegriffen werde, hin zu, ich plane eine militärische Operation und greife Menschen an. Und okay. Es ist nochmal eine ganz andere Hausmarke, ob ich dulde, dass Lynchmorde passieren.
Mhm. Mhm. Also du hast für dich so Stufen im Prinzip im Kopf, die du moralisch da ziehen würdest.
Auf jeden Fall. Und die sind nicht nur in meinem Kopf, die gibt es ja auch im internationalen Völkerrecht.
Ich habe Dinge in Afghanistan erlebt, nach denen kann ich kein Soldat mehr sein. Daniel war nicht bereit für den Krieg, den er in Afghanistan miterlebt hat. War das blauäugig von ihm, so in den Einsatz zu gehen? Erstmal gilt natürlich auch im Krieg ein humanitäres Völkerrecht. Seit der Unterzeichnung der 4. Genfer Konvention nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es Regeln zur Versorgung von Verwundeten, zum Umgang mit Kriegsgefangenen und zum Schutz von unbeteiligten Zivilistinnen und Zivilisten. Aber vielleicht seht ihr das ja wie ich. Wann wird das eingehalten? Ist Krieg nicht immer irgendwann schmutzig oder vielleicht auch direkt? Geht es nicht immer um das Töten und irgendwie Gewinnen, indem man den Feind ausschaltet, indem man die Zivilgesellschaft angreift, untergräbt, Terror stattfindet und sich der Stärkere mit Gewalt durchsetzt? Im Rahmen des Afghanistan-Kriegs wurden jedenfalls schwerwiegende Verstöße gegen die Genfer Konvention begangen. Daniel erlebt das aus erster Hand. Dabei sollte der Krieg ein sauberer Krieg gegen den Terror werden. Das zumindest war die Idee von George W. Bush nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Ziel war ein Neuaufbau der politischen Institutionen, um dem Staat die Handlungsfähigkeit zurückzugeben. Das klingt, haben wir eben schon gesagt, erstmal alles großartig. Und trotzdem gilt genau das auch als Mitgrund für das Scheitern der Mission. Den Militärs wird vorgeworfen, dass sie nicht verstanden haben, wie anders die afghanische Gesellschaft ist und dass man das Leben dort nicht einfach mit westlichen Ländern vergleichen kann. Dazu gibt es ein spannendes psychologisches Phänomen, und zwar den Eurozentrismus. Das beschreibt, dass wir hier aus Europa andere Kulturen immer aus unserer Sicht bewerten. Und zwar oft abwertend. Das heißt, wir machen es richtig und so hat es auch bei den anderen zu sein. Ich finde das deswegen psychologisch so interessant, weil der Begriff Eurozentrismus uns zeigt, wie sehr Menschen glauben, dass sie Recht haben und dass sie mit dem, wie sie es machen, alles richtig machen und deswegen der Rest der Welt genauso handeln muss. Und dieser Punkt bringt uns zurück zu Daniels Geschichte. Denn als Oberleutnant führt er in Afghanistan einen Radiosender. Er ist Chefredakteur und hat am Anfang 8 Mitarbeitende. Sein Sender soll den ISAF-Einsatz positiv darstellen. Den Leuten also erklären, dass das, was hier passiert, gut ist. Ist das nicht absurd? Ist das nicht Eurozentrismus in seiner Reinform? Ein deutscher Soldat oder die Bundeswehr, wenn man so will, versucht mit einem Radiosender die Menschen vor Ort zu erreichen und zu beeinflussen?
Genau das ist es nicht. Zum einen gab es damals eine ganz andere Medienlandschaft, die musste neu aufgebaut werden. Die Taliban waren in den 1990er Jahren vor Ort, haben dafür gesorgt, dass kein Radio mehr stattfand, haben dafür gesorgt, dass Zeitungen auch irgendwie nicht mehr veröffentlicht werden durften.
Kurz zum Verständnis, Radio hatte ein völlig anderes Gewicht wahrscheinlich, als jetzt heute wir uns das vorstellen können. Weil die Leute in ihren kleinen Hütten Radios haben.
Ganz genau.
Ja, verstehe.
Also wir waren da vor Ort und wir haben zum Beispiel Kurbelradios verteilt, damit die Leute unser Radioprogramm empfangen konnten. Die waren gerne genommen. Es gab vor Ort natürlich einzelne kleine Radiosender, aber die wurden betrieben mit einem Dieselaggregat, haben stundenweise gesendet. Und wenn der Diesel alle war, dann wurde halt nicht mehr gesendet. Das war die afghanische Radiomedienlandschaft. Es gab ein paar größere Sender, aber wir kamen dahin und hatten den größten Sender mit der stärksten Reichweite, dazu noch ein Netz aus Satellitenrelaisstationen. Und das Ziel war wirklich, und das war auch das erklärte Ziel der Bundeswehr, mit diesen Medien, Radio, Print und auch Video später und auch Internet, der Bevölkerung zu vermitteln, was tun die internationalen Truppen, warum sollte mit ihnen kooperiert werden und welchen Vorteil hat die afghanische Bevölkerung davon.
So wie du es beschreibst, steht es jetzt natürlich in einem völlig anderen Licht da.
Das war der Auftrag, den wir dort unten hatten. Und das hat bereits im Kosovo so stattgefunden, mit der gleichen Aufstellung. Und das hat im Prinzip auch im Nachkriegsdeutschland so stattgefunden.
Das hat aber auch im Kriegsdeutschland stattgefunden, dass Volksempfänger aufgestellt wurden, wir einen Propagandaminister hatten und brillant ausgenutzt wurde von einem Regime, dass man die Hoheit über die Medien hatte und den Leuten irgendwas in die Ohren säuseln konnte.
Exakt. Und deswegen sage ich bis heute, ja, das in Afghanistan war mehr Propaganda als Journalismus, denn ich hatte auch Auflagen, ich durfte gewisse Themen nicht anschneiden und zur Sprache bringen. Mit den afghanischen RedakteurInnen habe ich mich immer darüber unterhalten, was im Land so läuft, was da schief geht. Und sie haben immer gesagt, ihr müsst hier etwas gegen die Korruption tun. Und dann musste ich immer sagen, naja, das will meine Regierung aber nicht. Die sagt, das ist Sache der afghanischen Regierung und wir als internationale Truppen sollen uns nicht zum Thema Korruption äußern und musste dementsprechend sagen, bitte macht diesbezüglich keine Beiträge.
Ich denke gerade auch an, hey Leute, hier ist wieder euer lustiger Radiosender, Radio Bundeswehr, mit am Mikrofon ist Daniel Lücking und bevor es gleich in den Geldregen geht, wieder 5000, weiß ich nicht, was die Währung dort ist, zu gewinnen. Jetzt nochmal kurz die Info, wir haben gestern die Angreifer, die hier unser Lager beschossen haben, übrigens an euren tollen Gouverneur übergeben und der hat den Kopf kürzer gemacht. Kommt gut ins Wochenende, das Wetter ist dieses Mal wie immer sonnig. Liebe Grüße. Es bleibt für mich total absurd. Sorry, aber es kommt mir unglaublich komisch vor. Und weißt du, was ich hier drin auch gerade spüre? Diese Idee, wir fliegen da ein mit unseren Militärstrukturen, mit unseren gepanzerten Containern, mit Leuten, die Sprache dort nicht sprechen, die noch nie in diesem Land waren, mit Leuten, die wie du irgendwann mal in den, wann war es, 90er Jahren gesagt haben, ach komm, ich unterschreibe hier, damit ich ein sicheres Auskommen habe und denken, wir haben die Welt verstanden und erklären jetzt den Afghanen, wie es läuft. Es tut mir leid, aber mir kommt das so wie so eine arrogante westliche Haltung rüber, die ich bei diesen Einsätzen so oft hier aus Deutschland mit meiner kleinen Möglichkeit der Wahrnehmung trotzdem irgendwie empfinde. Du nickst.
Definitiv. Es ist schon naiv anzunehmen, dass das alles funktionieren kann. Das kann natürlich nur dann funktionieren, wenn im Radio das gesagt wird und in den Printmedien das gezeigt wird, was die Menschen auch auf der Straße erleben. Und je größer der Gap dazwischen ist, je weiter das auseinandergeht, desto unglaubwürdiger wird man natürlich. Aber das Konzept hat in Deutschland, gerade im Nachkriegsdeutschland, so schon mal funktioniert. Es sind ja keine Deutsch-Afghanen, die dort das Radioprogramm gemacht haben. Wir haben Menschen in der Bevölkerung angeworben, die Englisch konnten. Okay. Die haben wir ausgebildet nach westlichen Standards. Die haben wir zum Beispiel für 6 Wochen nach Deutschland zur Ausbildung bei der Deutschen Welle geschickt. Und haben ihnen die journalistischen Grundlagen beigebracht und dementsprechend haben sie dann Radioprogramm gemacht. Wir hatten ganz viele Korrespondenten in den Provinzen, die per Handy in unserer Redaktion angerufen haben, Beiträge eingesprochen haben. Das waren klassische Korrespondentengespräche. Und ich komme immer wieder.
Sind das übrigens ganz kurz, Daniel, alles die Ortskräfte, die wir da jetzt heute in der vollen Misere haben sitzen lassen, die jetzt von den Afghanen, von den Taliban, von wem auch immer, wahrscheinlich einen Kopf kürzer gemacht werden, weil die mit euch da mal zusammengearbeitet haben?
Ja, nicht nur mit uns, mit der Bundeswehr, sondern auch mit der Deutschen Welle. Auch dort sind viele MitarbeiterInnen, die in Afghanistan für die Deutsche Welle tätig waren, nicht aus dem Land geholt worden. Und das Konzept ist nicht so abstrus. Das hat in Deutschland nach dem Krieg funktioniert.
Okay.
Da haben uns auch nicht irgendwelche Menschen mit britischem oder amerikanischem Akzent erzählt, was jetzt Demokratie ist und wie das neue politische System in Deutschland funktioniert. Das waren auch deutsche RedakteurInnen, aber in jedem Medienhaus, in jeder Rundfunkanstalt haben lange Zeit die Alliierten entsprechend geschaut, was machen die Deutschen denn hier mit den Medien? Das war auch nötig, ja. Du hast das mit dem Propagandaministerium erwähnt, aber im Nachkriegsdeutschland haben die Alliierten die Lizenzen rausgegeben, haben die Alliierten mit ins Programm geschaut, haben auch erlaubt, welche Zeitungen stattfinden darf und ja, mit einem ähnlichen Duktus ist man damals nach Afghanistan gegangen und dadurch, dass wir die Technik hatten, dadurch, dass wir den Dauerbetrieb sichergestellt haben, was kaum ein anderer ziviler Radiosender konnte, dadurch, dass wir auch mit den zivilen Radiosendern kooperiert haben, wir haben ihnen CDs geschickt mit unseren Beiträgen, mit Musik, an die sie sonst so nicht gekommen wären, waren wir natürlich auch Teil dieses Mediensystems, Teil der neuen Demokratieerzählung, die dort versucht worden ist. Aber das kann natürlich alles nicht funktionieren, wenn wir nur Dinge erzählen und auf der anderen Seite nicht dafür sorgen, dass sie passieren.
Ich bin heute Friedensaktivist, hast du in einem Interview gesagt. Und ich habe mich sofort gefragt, dieser Friedensaktivist Daniel, könnte der auch Soldat noch sein? Also glaubst du, dass man im Dienste des Friedens als Friedensaktivist im Militär aktiv sein kann? Oder sind das zwei Sachen, die sich grundsätzlich ausschließen?
Für mich sind das mittlerweile Dinge, die sich grundsätzlich ausschließen. Ich musste in den Jahren nach meinen Einsätzen so viele Dinge über das lernen, was im Land passiert ist, während ich da war, von dem ich aber nie Kenntnis bekommen habe.
Kannst du das aufzählen, was so diesen Lynchmord hatten wir gerade eben schon, was gibt's noch?
Die amerikanische Praxis der Night Raids, also dass Kampftruppen in der Nacht in Dörfer reingehen, die Türen von Häusern eintreten, die Familien verschrecken, die Männer rausziehen und in Militärgefängnisse verschleppen. Das hat massiv im Irak stattgefunden, das hat massiv in Afghanistan stattgefunden. Aber ich habe Verständnis für jeden deutschen Soldaten, der sagt, habe ich in Afghanistan nichts von mitbekommen. Denn das bekommen nur die Soldaten mit, die das auszuführen haben und die da vielleicht drüber reden. Der Soldat, der in der Küche irgendwelche Mahlzeiten zubereitet, der Soldat, der irgendwie das Materiallager verwaltet, der kriegt davon nichts mit. Und selbst ich habe diesen Zugang nicht gehabt. Also wir haben diese Night Raids. Wir haben aus anderen Berichten, unter anderem von WikiLeaks, dann auch vom Drohnenprogramm erfahren, wie man in Afghanistan Menschen gejagt hat, wie die Entscheidungsketten gewesen sind, dass man einfach auch auf Basis von Handydaten zum Beispiel gesagt hat, oh okay, das Handy wurde mal von einem Terroristen benutzt, jetzt schießen wir auf die Position dieses Handys und billigend in Kauf genommen hat, dass es auch zivile Menschen trifft.
Hochzeitsgesellschaften, Kinder Beerdigungen sind beschossen worden.
Also Beerdigungen wurden auch beschossen, weil man eben wusste, zur Beerdigung einer Kriegsgröße kommen natürlich mögliche andere Aggressoren und das sind aber alles Dinge, das liegt selbst vor Ort im Einsatz, selbst vor Ort in Mazar-i-Sharif im Camp, liegt das nicht als Tageszeitung aus, dass man das nachvollziehen könnte, sondern das sind die militärischen Geheimhaltungsstrukturen. Diese heftigen Menschenrechtsverstöße wurden auch mitunter einfach von Geheimdiensten ausgeführt. Die Drohnenbeschüsse sind im Auftrag der CIA umgesetzt worden und selbst die Drohnenpiloten, die Waffenbediener der Drohnen, wussten nicht, wen sie da jetzt erschießen. Das bekamen sie vom Geheimdienst gesagt. Und die Ausmaße, die dieser Krieg gehabt hat, die unser Handeln vor Ort gehabt hat, die sind erst in den Jahren danach, so ab 2010, aufgedeckt worden. Und je mehr ich darüber erfahre, je mehr darüber öffentlich wird, desto schockierter bin ich, an was ich da teilgenommen habe und zu dem ich vor allen Dingen willentlich niemals Ja gesagt hätte.
Es bleibt aber bei mir im Kopf das große, große Fragezeichen, wenn ich jetzt an alle Leute denke, die auch schon vor 2000 Friedens Demonstrationen organisiert haben, daran teilgenommen haben. Wenn ich an Leute denke, die sagen, nein, Wehrdienst mache ich nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, überhaupt nur eine Waffe in die Hand zu nehmen. Wenn ich an Leute denke, die beim Afghanistan-Krieg von Anfang an skeptisch waren und vielleicht solche Missionen im Hinterkopf haben, wie in Ruanda, als die Blauhelmsoldaten da in den 90er Jahren hin sind, um irgendwie zu helfen und dann trotzdem zwischen den Hutu und Tutsi 1 Million Menschen zu Tode gekommen sind, zum Teil auf öffentlicher Straße abgemetzelt wurden. Wer den Film Hotel Ruanda gesehen hat, hat einen Eindruck bekommen, wo ich immer so als kleines Kind schon mitbekommen habe, Krieg ist schlecht, Krieg ist falsch, Militärarmee, das gehört dazu. Da kann man sagen, da gibt es bestimmt auch Missionen, wo das wichtig ist. Und das ist für mich so ein riesen Zwiespalt auch in meinem Kopf, dass ich einerseits denke, da ist so viel falsch, da ist so viel schlecht, da ist so viel im Kern schon einfach unsinnig. Und auf der anderen Seite stelle ich mir dann aber auch vor, was machen wir, wenn, nehmen wir wieder Deutschland, ein zweiter Weltkrieg stattfindet und Juden in Gaskammern gesteckt werden. Wie dankbar können wir sein, dass Alliierte hier hingekommen sind mit Militärs und dieses Land befreit haben? Das ist für mich so ein krasser Zwiespalt und das finde ich so interessant, wie du jetzt gerade darüber sprichst, weil ich mich die ganze Zeit frage, kriegen wir das irgendwie unter einen Hut? Kriegen wir irgendwie eine Antwort darauf, ob es gute Kriegseinsätze gibt? Weil was du beschreibst, was man jetzt alles nicht wusste, wenn man da vor Ort war, kann ich sagen, ja, vielleicht in Ausmaßen, überall einen Haken dran, höre ich manches auch von gerade zum ersten Mal und finde das heftig. Und andererseits denke ich mir, ja, aber hat man schon mal von einem Krieg gehört, der so richtig super war? Keine Ahnung.
Ich habe da keine Antwort drauf, die kann ich auch nicht geben. Ich kann mittlerweile nachvollziehen, wie ich zum Militär gekommen bin, welche Entscheidungen damals eine Rolle gespielt haben. Es ist immer hypothetisch, würdest du das nochmal tun? Mit dem Wissen von heute natürlich nicht. Und ich wäre mit Sicherheit auch in die Einsätze nicht gegangen, in die Afghanistan-Einsätze, wenn ich die Hintergründe dort schon gekannt hätte. Aber das war mir nicht bewusst. Und wenn es der Politik gelingt, wenn es den Medien gelingt, beziehungsweise, ja, auch Medien spielten natürlich rund um den Afghanistan-Einsatz, rund um den Afghanistan-Krieg eine Rolle. Denn wir sind nach 9/11, sind wir alle durch die schrecklichen Bilder beeinflusst gewesen. Und ich glaube, wenige Menschen hätten mit der Wimper gezuckt, wenn klar gewesen wäre, man hat in Afghanistan wirklich die Aggressoren erwischt. Ich glaube, Selbstverteidigung, da würden ganz viele Menschen auch heute noch zustimmen, dass das völlig in Ordnung ist.
Das glaube ich auch.
Aber über diese Schiene, nach dem Motto, ja, du würdest ja dich selber verteidigen. Mit der Schiene hat man ja schon versucht, Kriegsdienstverweigerer zu überlisten, die vor der Kommission saßen und die dann gesagt bekommen haben, naja, wenn jetzt ihre Freundin angegriffen wird und sie haben ein Messer, würden sie das benutzen oder sie haben eine Pistole, würden sie die benutzen? Wer sagt denn da nein? Und im Grunde genommen bei den Auslandseinsätzen, wenn die politische Erzählung drumherum schlüssig ist, griffig ist, ein ziviles Ziel vorgibt und nicht sagt, wir gehen da jetzt runter und machen einen Angriffskrieg, sondern sagt, nee, also Deutschland beteiligt sich nicht an Kampfeinsätzen. Das ist bis 2009 ist das in die Öffentlichkeit getragen worden oder sogar noch länger. Wenn es heißt, wir gehen da nur runter, um den zivilen Wiederaufbau abzusichern, das sind die Prämissen, mit denen ich da runtergegangen bin. Und nicht, um von Lynchmorden zu erfahren, es kümmert sich niemand drum und zu erfahren, es will eigentlich auch niemand etwas davon wissen.
Das finde ich ist, glaube ich, noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auch darüber, so mit der großen gesellschaftlichen Brille, wie dieser Afghanistan-Einsatz dann jetzt 2021 endete und wie wir als Gesellschaft auf die Menschen gucken, die unser Parlament in diesen Krieg, anders will ich es jetzt nicht nennen, geschickt hat. Das besprechen wir gleich bitte noch, weil da bin ich sehr gespannt, wie du drauf guckst. Erstmal aber für dich ganz persönlich, diese Erfahrung, die du gerade eben gemacht hast mit dem Lynchmord, mit überhaupt auch den Erfahrungen schon davor und den vielen Fragezeichen, die ich jetzt immer mehr in deinem Kopf so raushöre in dieser Geschichte, du nickst, kommst du ja irgendwann wieder nach Deutschland, beendest diese Einsätze. Was nimmst du mit?
Es wäre schön gewesen, diese Einsätze beenden zu können. das war auch das, was meine Familie zu mir gesagt hat. Ja, du bist jetzt wieder da, der Einsatz ist vorbei, denk nicht mehr dran. Das war aber nicht möglich, denn das habe ich dann über die folgenden Jahre festgestellt. Wann immer in Afghanistan etwas passiert ist, war ich hoch alarmiert, habe draufgeschaut, was da passiert ist. Ja, gerade nach diesen Informationen über den Lynchmord habe ich immer wieder danach Ausschau gehalten. Passiert da irgendwas Vergleichbares? Wie reagiert die Politik? Ich habe mich die ersten Jahre darüber hinweg getröstet. Wir haben ein Parlament, das Parlament kontrolliert die Armee. Wir haben schließlich eine Parlamentsarmee, so wird es auch heute immer noch erzählt. Also wird dieser Sachverhalt, der mich da so belastet hat, mit Sicherheit von unseren PolitikerInnen und ParlamentarierInnen auch kritisch gewürdigt worden sein. Diese ganze Selbstberuhigung hielt, ich bin 2008 aus dem Einsatz zurückgekommen, die hielt bis 2012 halbwegs an, bis ich dann Papiere zu sehen bekam, wie das Parlament über diese Auslandseinsätze, über die Vorfälle dort informiert wird. Und dann war für mich dieser Aspekt wirklich, also dieses Selbstbelügen war nicht mehr möglich über die
Auslandseinsätze. Was siehst du da in diesen Papieren?
Das sind die Afghanistan-Papiere, die von der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung veröffentlicht worden sind. Die sind vom 2005 bis ungefähr 2011, 12 datieren die. Und das waren die Unterrichtungen der Bundeswehr, die man an das Parlament gegeben hat. Also was man dem Parlament über die Einsätze erzählt hat. Die wurden Ende November 2012 veröffentlicht. Ich habe mir die sofort angeschaut und bin natürlich sofort in diesen Vorfall, den ich in Afghanistan selber erlebt habe, reingegangen und musste dann feststellen, es stand in den Unterrichtungen der Parlamentarier weniger drin als in der Pressemeldung der Bundeswehr. Und da war für mich der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ganz offensichtlich kontrolliert das Parlament diese Armee nicht. Und in den Jahren danach hatte ich viel mit dem Verteidigungsausschuss zu tun und musste immer wieder sehen, dass ParlamentarierInnen, insbesondere der Linken oder halt auch der Grünen, nicht ausreichend Informationen bekommen, um beurteilen zu können, was vor Ort passiert und um auch der Regierung Einhalt gebieten zu können und zu sagen, ey, ihr macht da was mit den Truppen, das geht gar nicht.
Nach seiner Heimkehr entwickeln sich Daniels psychische Probleme sehr schleichend. Er versteht lange nicht, dass seine Zeit bei der Bundeswehr damit zu tun hat. Das gibt es übrigens oft. Menschen spüren, hier stimmt irgendwas nicht und trauen sich dann trotzdem nicht an das Problem ran oder hören zu früh auf, sich selbst weiter kritisch zu hinterfragen, um zu verstehen, was ist denn wirklich mit mir los? Warum passiert das bei Daniel? Ich glaube, dass hier auch massive Schuldgefühle eine Rolle spielen. 2006 kommt es im Zuge der Mohammed-Karikaturen zu Angriffen und Bedrohungssituationen in Afghanistan. Die damalige Anweisung an Daniel heißt: Machen Sie Radio, sodass hier niemand zu Tode kommt. Daniel hat zu dem Zeitpunkt noch wenig Erfahrung und versucht, dieser Anweisung erstmal nachzukommen. Er empfindet den Einsatz auch zunächst als erfolgreich. Er hat überlebt und den Befehl umgesetzt. Mit einigen Jahren Abstand, als er mehr über die Hintergründe des Afghanistan-Einsatzes lernt, fängt er allerdings an, sich schuldig zu fühlen. Und irgendwann wird ihm klar, das hat er uns gesagt, dass dieses Selbstbelügen über die Auslandseinsätze für ihn nicht mehr möglich ist. Mit auslösend dafür, und das gibt's auch oft, dass dann irgendwas von außen kommt, das mir zeigt, so wie du gerade auf die Welt guckst, so wie dein Kopf sich alles zurechtbiegt, das funktioniert nicht mehr, waren im Fall von Daniel die Veröffentlichungen der Washington Post 2019. Und zwar kamen damals die sogenannten Afghanistan Papers raus, die belegen, dass die US-Führung über die gravierenden Fehler in Afghanistan Bescheid wusste, die Öffentlichkeit aber falsch informiert hat. Sich selber eingestehen, was ich gemacht habe, ist falsch und wofür ich fast gestorben wäre, ist gescheitert, das ist eine ganz heftige Leistung. Das darf hier nicht unter den Tisch fallen. Denn Daniel schafft nicht nur das, sondern mehr noch. Er erkennt seine psychischen Probleme, die daraus entstanden sind, an. Und auch wenn es dauert. Psychische Probleme, um das nochmal klar zu sagen, werden ganz oft heruntergespielt. Und das passiert hier ja auch. Wir fragen uns dann selber, geht es mir schlecht genug? Darf ich überhaupt Probleme haben? Mein Leben läuft doch eigentlich und viele andere kommen doch mit genau den gleichen Belastungen gut zurecht. Wie groß ist also meine Last im Vergleich zu der von anderen? Das sind Fragen, die in ganz vielen Köpfen aufploppen, wenn es Menschen nicht gut geht. Und selbst wenn wir es schaffen, unser Leid anzuerkennen, gibt es ja auch noch eine Gesellschaft drumherum, die Zweifel säen kann. Genau das passiert bei Daniel. Endlich gibt es irgendwann die Diagnose posttraumatische Belastungsstörung, was in der Bundeswehr keine Seltenheit ist. Die Bundeswehr berichtet selber, dass es 2020 über 200 einsatzbedingte Neuerkrankungen von PTBS bei Soldatinnen und Soldaten gab. Und trotzdem ist es noch weiter so stark stigmatisiert, dass man Daniel erstmal nicht glauben will, dass man versucht, das runterzuspielen. Ist diese Einstellung, mir geht es gut und das Erlebte kann mir nichts, in der Bundeswehr besonders groß?
Ganz genau. Und in die Falle bin ich sehenden Auges gelaufen. Also zum einen war zu meiner Dienstzeit posttraumatische Belastungsstörung kein Thema. Das war nicht Teil der Einsatzvorausbildung. Da gab es so ein bisschen progressive Muskelentspannung nach Jakobsen. Das hat man uns quasi beigebracht. Und das war's dann. Das war die psychologische Vorbereitung auf den Auslandseinsatz und der Rest waren irgendwelche Übungen, wo man dann in Szenarien geschmissen wurde, Verletzte versorgen musste, abgetrennte Arme rumtragen musste und so. Also es war alles auf quasi Verleugnen angelegt. Und was auch noch dazu beigetragen hat, dass ich mich nicht betroffen sah, war die Erzählung, die die Bundeswehr um diese Erkrankung gemacht hat. PTBS-Fälle der Bundeswehr wurden über Jahre hinweg nur im Zusammenhang mit Kampfhandlungen präsentiert. Und die hatte ich ja nicht. Ich dachte immer, PTBS, das hast du, wenn du beschossen worden bist, wenn du angesprengt worden bist, wenn neben dir ein Mensch getötet worden ist und dann bist du halt Traumafall. Und als ich dann von der Bundeswehr aber diesen Verdacht auf posttraumatische Belastungsstörung bescheinigt bekam oder Anpassungsstörung, so hieß es zu Anfang, bin ich halt zu meinem zivilen Arzt, zu meinem Hausarzt gegangen, habe ihm erzählt, was ich so erlebt habe, also so in Grobzügen, habe ihm die Diagnose gezeigt und er sagte, lassen Sie sich nichts einreden, lassen Sie sich auf eine posttraumatische Belastungsstörung hin behandeln. Und da war ich wieder irritiert und habe gedacht, naja, jetzt sagt mir der Hausarzt das, jetzt geht auch die Diagnose der Bundeswehr in so eine Richtung. Und dann habe ich mir zum ersten Mal ein ziviles Lehrbuch zu dieser Erkrankung in die Hand genommen. Und habe mir angeschaut, was das auslöst oder was Auslöser sein können. Und dann habe ich angefangen, meine Einsätze runterzuschreiben und nach diesen Auslösern zu suchen, die das möglicherweise begünstigt haben können. Und bin dann auch sehr schnell eben bei dieser Situation gelandet. Machen Sie Radio so, dass hier keine Soldaten sterben. Trauma hält sich nicht an zeitliche Abläufe. Trauma ist hochgradig emotional. Trauma knüpft an bekannten Erfahrungen an und dann plötzlich war mir klar, machen Sie Radio so, dass hier keine Soldaten sterben. Wenn dann plötzlich Soldaten in Afghanistan sterben und mir geht es schlecht, dann war offensichtlich diese Schuld da, dieser Selbstvorwurf.
Okay.
Ich habe meinen Job wohl nicht richtig gemacht, denn es sind ja Soldaten gestorben.
Und dann kommt ein Armeearzt und hat dich irgendwann mal als Simulant einfach bezeichnet. Obwohl ja, dann später so eine klare Diagnose da liegt.
Genau. Die Diagnose war da 2013. Dann hat es noch 2 Jahre lang gedauert, bis auch alle Verwaltungsinstanzen anerkannt haben, ja, das hat offensichtlich mit seiner Einsatzzeit zu tun. Wir müssen ihn versorgen. Dann wurde ich 2015 wieder eingestellt in die Bundeswehr. Da war ich eigentlich längst raus. Und auch nur für die Versorgung, Genesung, Gesundung. Und ich konnte dann überhaupt auch erstmal mein Studium abschließen. Das war ich nämlich nicht mehr in der Lage abzuschließen, als die Depressionen hervorgekommen sind. Konnte mich dann weiterqualifizieren und irgendwann geriet ich dann an einen Armeearzt, weil ich natürlich auch immer wieder überprüft worden bin. Ich war schon als Journalist unterwegs und habe mich auch kritisch gegenüber der Bundeswehr geäußert. Das war aber alles in einem Rahmen, der vertretbar war. Und der aber offensichtlich manchen Leuten nicht ins Konzept passte und auch diesem Bundeswehrarzt wohl nicht ins Konzept passte, der wohl auch dieses archaische Menschenbild hatte, wer denn jetzt traumatisiert ist und wer nicht. Und er fragte mich dann, ja, was ist denn Ihre Geschichte? Dann habe ich ihm das in Grundzügen wieder erzählt. Das war auch kein ausgebildeter Psychologe, das war ein Allgemeinmediziner, der beurteilen sollte, was ist denn jetzt der weitere Behandlungsbedarf bei dem Lücking? Und seine Reaktion dann, das ist ja gar nichts. Wissen Sie, was mir passiert ist? Ich war als Arzt im Operationssaal in Kundus eingesetzt. Und dann erzählte er von Blut, dann erzählte er von Verletzten und allen möglichen anderen Dingen. Und dann habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, Herr Oberstabsarzt, das ist ja schlimm, was Ihnen da passiert ist. Aber das ändert ja nichts daran, was mir passiert ist.
Okay, also super dieses Vergleichende. Wer hat jetzt eigentlich das Schlimmste erlebt und wer hat hier eigentlich das Recht, jetzt von Trauma zu sprechen?
Ja, und das ging eben von diesem Arzt aus. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon angemeldet für eine sogenannte Online-Schreibtherapie. Da ging es dann halt um die Aufarbeitung dieser Einsätze. Das sollte unter Leitung des Psychotraumazentrums der Bundeswehr stattfinden mit der Zivilen Universität hier in Berlin. Das war alles schon eingestielt und war für März, April geplant. Das Gespräch fand im November statt. Und er war der Ansicht, nein, ich muss jetzt beweisen, er ist Simulant. Und ich sage, naja, aber ich bin ja mit dem Psychotraumazentrum in Verbindung und die sehen das anders von der Diagnose her. Ja, Schreibtherapie, das ist ja auch alles irgendwie so ein Humbug. Und ja, daraufhin habe ich mich dann beim Psychotraumazentrum gemeldet und habe gesagt, hier ist gerade ein Arzt dabei, mich als Simulant brandmarken zu wollen. Und als die dann gehört haben, welcher Name das ist, sagten die, ah ja, okay, der Arzt war bekannt, das Vorgehen war bekannt, dass er nicht sonderlich kompetent im Umgang mit psychischen Erkrankungen ist. Und offensichtlich wunderte sich niemand darüber, was mir da passiert ist. Und insofern, ja, war dann mit viel Druck eine negative Auswirkung abzubiegen. Ja, aber es war eben auch ein definitiver Kontakt mit jemandem, der offensichtlich keine Ahnung von dieser Erkrankung hatte. Aber da war ich ja auch ein paar Jahre davor. Das musste ich ja auch alles erst selber lernen. Und ich weiß nicht, wie das dem Herrn heute geht. Mittlerweile ist er pensioniert. Aber ich hoffe, er hat sich seinen Geistern der Vergangenheit dann doch mal gestellt.
Wo hast du das geschafft, das dann zu durchbrechen? Weil du hast eben gesagt, es gab diesen Moment, wo es dir wie Schuppen von den Augen fiel. Mhm. Und gleichzeitig ist damit ja noch lange nicht alles gelöst. Schreibtherapie klingt für mich jetzt ein bisschen wenig für das, was du mit dir rumschleppst. Wo kommt es dann wirklich zu Lösungen? Wo merkst du jetzt nach all dem düsteren Erlebten, geht's bergauf?
Also ich habe lange versucht, etwas, was glaube ich nicht möglich ist. Ich habe gedacht, ja, jetzt mache ich eine Therapie und dann ist das weg. Das kann bei traumatischen Erfahrungen gar nicht funktionieren, denn wir können nicht einfach unsere Erlebnisse aus dem Gehirn herausoperieren oder wegargumentieren, das funktioniert nicht. Was aber bei Trauma möglich ist, und das musste ich dann auch lernen, ist, dass wir in der Lage sind, das zu integrieren ins Leben, damit umzugehen. Und das heißt, ich musste verstehen, in welchen Situationen spielt das Trauma eine Rolle, wie reagiere ich darauf? Wann bin ich in der Lage, vielleicht durch so eine Situation durchzukommen und nicht weiter beeinflusst zu sein? Und wann habe ich nicht die Kraft und die Reserven? Und wann schmeißt mich das zurück und vielleicht wieder in Depressionen? Mhm. Und heute weiß ich, was für mich problematisch ist. Das sind weiterhin diese vorgesetzten Situationen, wenn Menschen mir Dinge sagen, von denen ich weiß oder von denen ich nicht hundertprozentig überzeugt bin, wo ich weiß, da liegt eine Inkompetenz vielleicht vor oder eine Gedankenlosigkeit oder der hat das nicht richtig durchdacht. Das löst bei mir heute weiterhin eine Abwehrhaltung aus. Und wenn ich das zu lange aushalten muss, dann muss ich mich aus dieser Situation rausziehen. Und das habe ich mittlerweile gelernt, so kritisch auf mich zu gucken, dass ich beurteilen kann, läuft das hier jetzt alles noch in einem normalen Rahmen oder bin ich nicht mehr in der Lage, damit umzugehen und muss ich mich hier rausnehmen?
Was hilft dir konkret dann? Gibt es so Alltagsstrategien oder kleine Hebel, die du für dich gelernt hast, um zu sagen, ich habe da was Schreckliches in der Vergangenheit erlebt und möchte aber weiterleben?
Ich benenne das. Ich habe Gott sei Dank momentan einen Arbeitgeber, bei dem das möglich ist. Und wenn dann eine Situation da ist, wo ich sage, hier ist gerade zu viel Stress, hier funktioniert gerade was nicht und ich muss mich da rausnehmen, dann lasse ich mich krank schreiben, wie man das normalerweise bei einer Erkältung tut und bei einer Grippe tut. Und auch das, wenn man das gegenüber dem Hausarzt thematisiert, das und das findet gerade statt oder anderes Beispiel, es findet irgendwie Mobbing statt und man sagt so, ja, das und das findet gerade statt, dann sagt auch jeder Hausarzt so, okay, raus aus der Situation, ich schreibe Sie jetzt erstmal krank, schauen Sie, wie Sie das regeln und wie Sie irgendwie den Stress wieder unter Kontrolle bekommen. Da ist Gott sei Dank die Gesellschaft ein paar Schritte weiter als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren, weil bekannt ist, was das anrichtet. Nur, das müssen Menschen auch in Anspruch nehmen und ich habe eben gelernt,
total,
meine Symptome zu erkennen, zu sehen, wann ist meine Belastbarkeit erreicht, wann brauche ich Ausgleich, wann muss ich aktiv gegensteuern. Und das ist etwas, was man im Rahmen der Traumatherapie lernen kann. Das wird das Erlebte nie ungeschehen machen, aber man lernt anders damit umzugehen, man lernt mit den Folgen und mit den Dingen, die das auslöst, anders umzugehen.
Hättest du so eine Art Bulletliste, How-to-Trauma, aus deiner ganz persönlichen Erfahrung, wo du sagen würdest, die könntest du gut teilen und das würdest du uns allen vielleicht raten, da drauf zu achten?
Die muss jeder und jede für sich selber ausarbeiten. Das habe ich in einer anderen Therapiephase mit dem Therapeuten gemacht. Er nannte das immer Werkzeugkoffer.
Okay, lass uns in deinen gucken, auch genau, wenn es individuell bleibt.
Also ich weiß, Depressionen sind bei mir immer im Winter dann auch ein Thema. Ganz einfach, Vitamin-D-Mangel, es ist dunkel, das ist schon mal so ein erster Auslöser. Ich weiß, Depressionen kommen auch dann gerne zutage, wenn Bewegungsmangel vorherrscht. Das heißt, wenn ich merke, ich werde depressiv, dann sind das schon mal zwei Stellschrauben, an denen ich arbeiten kann. Ich habe zu Hause
raus und bewegen.
Raus, bewegen, Tageslicht aufnehmen. Ich habe eine Tageslichtlampe mittlerweile da. Aber das bekämpft halt auch nur die Depressionen und nicht den Auslöser. Und ich muss eben erkennen, wenn der Auslöser gerade wieder ein Thema wird. Musik machen ist eine Möglichkeit, irgendwie einen Ausgleich zu schaffen, was ich dann auch tue.
Ganz kurz aber, diese Auslöser, das heißt, du achtest bewusst auf deine Trigger. Hast du im Blick?
Ja, beziehungsweise ich merke, wenn sich eine depressive Phase anbahnt. Okay. Und
also dann, du bist sensibel.
Genau,
dafür.
Und dann muss ich meistens auch nur gucken, was hat denn in den letzten 14 Tagen stattgefunden? Und dann muss ich mir meinen eigenen Stress selber vor Augen führen, um mir selber zubilligen zu können, ich brauche jetzt eine Entlastung.
Okay, super.
Denn
super.
in diese Stressfalle, da laufe ich, wenn der Trigger eine Rolle spielt, ganz automatisch rein. Wenn der Trigger sich auswirkt, dann vergesse ich zu essen, dann vergesse ich ausreichend zu schlafen, dann wirkt sich der Trigger aus und der Körper ist halt mit was anderem beschäftigt. Alle Sinne sind fokussiert darauf, zu vermeiden, dass wieder irgendwie diese Lebensgefahr stattfindet. Und ich habe Triggerphasen gehabt vor ein paar Jahren, wo ich innerhalb von einer Woche 5 Kilo Gewicht verloren habe. Weil ich durchgearbeitet habe und quasi das gleiche Verhalten an den Tag gelegt habe, wie in einer lebensgefährlichen Situation im Auslandseinsatz.
Die Trigger sind dann sowas wie ein übergriffiger Chef oder irgendwie eine Nachricht aus Afghanistan oder einfach eine massive Belastung auch im Alltag.
Genau. 2018 gab es hier in Berlin die Republika, die von Bundeswehrsoldaten instrumentalisiert worden ist. Da wurden Falschbehauptungen aufgestellt und ja, da habe ich auch einfach mal 5-6 Tage am Stück durchgearbeitet mit dem Erfolg, dass hinterher der Rücken nicht mehr mitspielte, dass ich 5 Kilo Gewicht verloren hatte. Habe dann auch gemerkt, ja, da hat mich was getriggert. Das sorgt aber nicht dafür, dass irgendwie mit meiner Wahrnehmung irgendwas nicht stimmen würde. Es stimmt nur was mit dem Antrieb in dem Moment nicht, weil mein Körper, mein Metabolismus der Meinung ist, hier muss eine Lebensgefahr abgewendet werden oder hier muss eine Auswirkung abgewendet werden. Ja. Aber okay, die Sinne sind halt, wie das in der Situation ist, 100%ig scharf, weil auf das fokussiert, das strengt natürlich an und fordert seinen Tribut. Und deswegen kann man das nicht so oft machen und muss dann gegensteuern.
Super wichtiger Punkt, deswegen bin ich froh, dass ich reingegrätscht bin, aber will deswegen nicht unterschlagen, dass du gerade auch schon in unserer kleinen Bulletliste beim nächsten Punkt eigentlich angekommen warst, nämlich zum Thema Ausgleich hast du was von Musik erzählt.
Genau, also ich habe gemerkt, Schlagzeugunterricht hat bei mir geholfen, kann ich mir momentan nicht leisten, war aber ein super Ausgleich, um auf was anderes scharf zu stellen und aus diesem Modus herauszukommen, sich nur mit der Abwehr dieser Trauma-Geschichte zu befassen. Ja. Und also ich muss mich gar nicht so sehr ablenken von all dem, was dann das Trauma auslöst. Aber in dem Moment, wo ich halt merke, ich muss hier irgendwie mehr Stress kompensieren, getriggerten Stress kompensieren, muss ich mir eben halt vor Augen halten, was ist dieser Stress und wo habe ich mich belastet und überlastet. Und das größte Problem bei den Depressionen in den Jahren davor war, dass sie mich ineffektiv gemacht haben, dass ich nicht mehr arbeiten konnte, dass ich meine Ziele nicht mehr verfolgen konnte und dass ich mir natürlich vorkam wie jemand, der nicht funktioniert, der versagt. Das war natürlich für einen Soldaten schwer zu ertragen, wegen der Sozialisierung. Heute weiß ich, wenn Depressionen aufkommen, suche ich nach den Stressoren, die das ausgelöst haben. Und wenn ich dann merke, ja okay, du hast eine Hochstressphase gehabt, dann kann ich auch mit der Erschöpfung, die mit den Depressionen einhergeht, klarkommen. Ich sehe das immer so, die Depressionen sind so dieses Warnzeichen des Körpers, wenn der jetzt von selber nicht ruhig wird und der Psyche, wenn der jetzt von selber nicht ruhig wird, ruhig sich runterfährt und auf sich Acht gibt, dann kommen halt Depressionen und Sorgen dafür.
Verstehst du die so wie ein Fieber im Prinzip?
Ja, genau das. Und mit einem Fieber zum Arzt zu gehen, das ist völlig in Ordnung. Und sich krankschreiben zu lassen mit Depressionen, machen das die wenigsten und versuchen tendenziell eher weiter zu funktionieren, weiter zu arbeiten, weil sie müssen ja leisten, leisten, leisten. Und ja, das ist auf Dauer halt auch nicht machbar.
Unser neuer grüner Superminister für Energie und Wirtschaft, Robert Habeck, der hat jetzt zum knapp 20-jährigen Afghanistan-Einsatz und dessen Ende gefordert, dass man die Bundeswehr mit einer Zeremonie vor dem Reichstagsgebäude würdigen soll. Da gab es ja viel hin und her. Die Soldatinnen und Soldaten kamen zurück und erstmal hat es irgendwie keinen groß interessiert, beziehungsweise man hat so klein geredet. Und Robert Habeck sagt dann, der Platz vor dem Reichstagsgebäude ist der richtige Ort, um den Soldatinnen und Soldaten Dank und Ehrung zuteil werden zu lassen. Dem widerspricht der Oberstleutnant außer Dienst Jürgen Rose, der Sprecher der kritischen Soldatenvereinigung Darmstädter Signal ist. Und der sagt nämlich Folgendes: Angemessen wäre eine Trauerfeier für alle Toten, auch für die zivilen Opfer in Afghanistan, und fordert auch eine politische Entschuldigung von allen Verantwortlichen. Da geht es dann zurück bis zum Altbundeskanzler Gerhard Schröder. Aber natürlich auch bis zu denen, die da heute noch jeweils Statements zu abgegeben haben, wo man sich zum Teil fragt, habt ihr nicht erkannt, was da passiert ist? Wer von den beiden hat jetzt recht? Robert Habeck oder der kritische Oberstleutnant außer Dienst?
Jürgen Rose und ich teilen da die Ansicht. Auch ich habe gesagt, es wäre eigentlich an der Zeit, gesenkten Hauptes durch die Straßen zu ziehen, statt in einem Zeremoniell. Dieser Einsatz in Afghanistan ist nicht vorbei. Und das sage ich jetzt nicht aus dem Trauma heraus, sondern das sage ich aus der Verantwortung heraus, die ich als Offizier in Afghanistan für afghanische MitarbeiterInnen gehabt habe. Wir haben eine offizielle Zahl um die 25.000 Ortskräfte und Menschen von Hilfsorganisationen in Afghanistan zurückgelassen. Davon sind bislang Stand Dezember ungefähr 7.000 nach Deutschland geholt. Die restlichen 18.000 harren in Afghanistan aus, wissen nicht, wie sie da rauskommen. Erst gestern gab es eine Meldung, dass rund 100 Ortskräfte mittlerweile getötet worden sind von Taliban. In so einer Situation diesen Einsatz für beendet zu erklären, das hat für mich etwas Rassistisches. Nach dem Motto, die Soldaten sind wieder da, der Einsatz ist vorbei. Was ist mit denen?
Die werden geehrt mit Pauken und Trompeten vorm Reichstagsgebäude, von wo aus sie losgeschickt wurden.
Genau.
Das beruhigt natürlich auch ein bisschen die Leute, die in diesem Reichstag sitzen und die losgeschickt haben. Und rassistisch, weil man irgendwie sortiert nach, du bist eben nicht deutsch und bleibst da in der Misere sitzen.
Ganz genau.
Und so, okay.
Es ist politisch weiterhin keine zufriedenstellende Lösung gefunden. Man hat keine schnelle Evakuierung vorgesehen. In der Corona-Krise haben wir 7 Milliarden an die Lufthansa geschickt, um dieses Unternehmen zu retten. Warum stehen jetzt nicht mehrere Lufthansa-Maschinen in Islamabad bereit, um Ortskräfte ausfliegen zu können.
Und da haben wir noch nicht darüber gesprochen, was eigentlich mit all den anderen Millionen Menschen in Afghanistan ist, die nicht direkt geholfen haben, aber denen wir angeblich helfen wollten und jetzt in einem Land sitzen, das im Chaos versinkt.
Wir haben jetzt 20 Jahre Afghanistan-Einsatz gesehen und die Politik fängt ernsthaft damit an, sich jetzt mit den Zielen auseinanderzusetzen, die man gehabt hat und ob man die erreicht hat oder nicht erreicht hat. Das ist ein bisschen spät. Das hätte vorher stattfinden müssen. Und ich habe Verständnis für jeden Afghanen und für jede Afghanin, die dem internationalen Einsatz kritisch gegenüberstand, weil das ja nie als langfristiger Einsatz geplant worden ist. Man hat Zusicherungen gemacht, die sich so auf 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre bezogen haben. Und die Afghaninnen haben seitdem ich auf der Welt bin, seit 1979, haben sie Krieg gesehen im Land. Die wissen viel besser, wie sich Machtverhältnisse von jetzt auf gleich ändern können. Sie erleben es gerade wieder mit den Taliban. Sie haben es in den 90er Jahren mit den Taliban erlebt, nachdem die Sowjets von jetzt auf gleich aus dem Land gekickt waren. Und da war alle Skepsis berechtigt zu sagen, schauen wir lieber mal, ob dieser Westen bleibt und ob die uns nicht fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Und, oh Wunder, was ist passiert? Genau das hat der Westen im August 2021 getan. Von jetzt auf gleich abgezogen, von jetzt auf gleich weg. Und selbst diejenigen, die mit uns zusammengearbeitet haben, haben nicht den Schutz, den sie haben müssten. All das zusammengenommen zeigt mir, dass dieses Konzept mit den Auslandseinsätzen, auch dieses Konzept Nation Building, und das gesteht die Regierung ja mittlerweile ein, das hat nicht funktioniert, das hat nicht getragen.
Du bist mittlerweile Journalist, arbeitest redaktionell und ich habe mich gefragt, wenn du jetzt für diese Zeit von dir in Afghanistan einen Artikel schreiben würdest, was wäre die Überschrift?
Ich tue mich bei Überschriften immer sehr, sehr schwer. Ich kann Überschriften erst dann formulieren, wenn der Artikel da ist. In dem Artikel würde es auf jeden Fall um Loyalität gehen und wie ich sie durch die afghanischen MitarbeiterInnen in Afghanistan erfahren habe und wie man sie ihnen jetzt gerade vorenthält. Das ist das, was mich gerade am meisten an dieser gesamten Entwicklung schockiert. Und da würde ich viel, viel und lange, lange drüber schreiben.
Wie in der Schreibtherapie?
Nicht wie in der Schreibtherapie, längst nicht mehr, denn da kann ich anders mit umgehen mittlerweile. Es sind Fakten, die man benennen kann. Niemand muss mit einem persönlichen Ansatz über dieses Thema reden, sondern da sind eben Fakten in Form von Arbeitsverträgen, in Form von konkreten Bedrohungen. Und solange die irgendwie politisch kleingeredet werden und solange die Politik der Verantwortung nur auf Drängen und mit sehr, sehr viel Zögern nachkommt, gibt es da ganz viel zu sagen.
Vielen Dank, dass du hier warst.
Ich bedanke mich, dass ihr mir das Publikum hier eröffnet habt und hoffe, dass Menschen sich für das Thema interessieren können und verstehen, warum eben dieser Einsatz längst noch nicht vorbei sein kann und warum es nicht an der Zeit ist, sich dafür zu feiern, was da stattgefunden hat.
Dann weiter alles Gute.
Dir auch.
Jetzt hier im letzten Teil gab es nochmal einen Satz von Daniel, der für mich den Kreis zum Anfang schließt. Ich kam mir vor wie jemand, der nicht funktioniert, der versagt. Und das war natürlich für einen Soldaten schwer zu ertragen. Daniel wird beigebracht, zu funktionieren, wie Tim Focke. Zu funktionieren wie eine Kriegsmaschine, jemand, der den Einsatz durchzieht, nicht hinterfragt und auch nicht wirklich auf sich selber achtet. Wenn dann im Nachgang psychische Probleme aufkommen, wird es natürlich schwer, diesen Modus abzuschalten. Und ich glaube, wenn wir das verstanden haben, können wir uns davon alle etwas für unser Leben abgucken. Auch wenn wir vielleicht eine völlig andere Tätigkeit haben als Soldatinnen und Soldaten, checken wir doch, leisten, liefern, keine Schwäche zeigen. Das ist etwas, was in ganz, ganz vielen Köpfen verwurzelt ist, was uns die Gesellschaft mitgibt, was uns vielleicht unsere Eltern beigebracht haben oder das Schulsystem oder wir uns auch selber. Und dann, was passiert, wenn wir das nicht können, wenn wir nicht mehr leisten und liefern können? Wenn wir irgendwann nicht mehr funktionieren, weil wir krank werden, weil irgendwas schief läuft, weil wir psychische Probleme bekommen. Dann reißt es uns den Boden unter den Füßen weg
weil uns Strategien fehlen, um damit umzugehen. Ich finde es wirklich bewundernswert, wie offen Daniel heute genau über diese Erfahrungen sprechen kann und wie viel er im Umgang mit seiner posttraumatischen Belastungsstörung gelernt hat. Man merkt richtig, dass er ein Bewusstsein für sich selbst und für seine Probleme entwickelt hat, auch wenn der Weg dahin ziemlich lang war. Wofür ich hier aber, glaube ich, den meisten Respekt habe in dieser Geschichte ist, wie reflektiert, wie selbstkritisch Daniel über seine Vergangenheit spricht. Denn nochmal, da zieht jemand in den Krieg, riskiert sein Leben und sieht im Anschluss, dass man einen Scherbenhaufen hinterlässt. Das hinterfragt alles, was man getan hat. Dann die Stärke zu haben, zu sagen, das gestehe ich ein, das nehme ich an, das war falsch, ist für die Psyche unglaublich schwierig. Daniel hat das geschafft durch Selbstkritik und indem er sich dem Thema ehrlich stellt. Und ich finde, das ist wieder so ein Moment, aus dem wir alle unglaublich viel mitnehmen können. Denn natürlich passiert das auch in anderen Leben, dass irgendwas im Rückblick völlig falsch gelaufen ist und dass wir uns vielleicht auch völlig falsch verhalten haben. Dann nicht im Kopf zu biegen, bis das irgendwie wieder alles zusammenpasst, sondern zu sagen, das erkenne ich an, das nehme ich an und setze da jetzt einen Haken dran, versuche weiterzukommen, ist ein unglaublich befreiender Prozess. Deswegen, Daniel, nochmal alles Gute für dein weiteres Leben und auch für deine weitere berufliche Zukunft. Danke, dass du so kritisch und ehrlich reflektiert über das Thema Krieg, Deutschland, die Bundeswehr und deine Einsätze als Soldat gesprochen hast. Ja, und damit endet die Folge schon wieder. Natürlich gewohnt mit dem Ausblick auf die nächste Woche. Wilhelm oder auch Willi Bunz wird bei mir sein, der den Spitznamen der Bibelraucher hat. Als ich das gehört habe und so anfing, mich in seine Geschichte reinzudenken, dachte ich erst, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Bei mir sein wird ein Schwerverbrecher, der Menschen umgebracht hat, der Menschen krankenhausreif geschlagen hat, bis zur körperlichen Behinderung verprügelt hat und. Also wirklich jemand, der grauenhafte Taten begangen hat, der lange, lange im Gefängnis saß und heute völlig geläutert sein will. Und zwar deswegen, weil er irgendwann im Gefängnis zu Gott gefunden hat. Aus der Bibel, die man Willi hinlegt, reißt er erst jede Seite raus und dreht sich Zigaretten draus, bis er anfängt, diese Seiten auch zu lesen. Das ist der eine Teil der Geschichte, aber ehrlich gesagt ist dieses Gottesthema gar nicht so wichtig, denn viel spannender ist für mich, wie jemand damit umgeht, so vielen Menschen Leid angetan zu haben. Willi sagt, er ist nachher losgezogen und hat sich bei allen entschuldigt, wie die Menschen darauf reagiert haben und vor allem, warum sein Vater im Gerichtssaal sagt, bitte führt die Todesstrafe für meinen Sohn wieder ein. Das hören wir, also eine wirklich krasse Geschichte, eine sehr, sehr, sehr bewegte Geschichte mit viel, viel Verbrechen drin einerseits und andererseits wieder einem Blick in den Kopf des Täters, der am Ende so ganz anders ist, als man das vielleicht erwarten würde. Ihr merkt schon, ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ich würde mich jedenfalls riesig freuen, wenn wir uns wieder hören hier an der gewohnten Stelle. Ansonsten schreibt mir doch gerne über post@leonwinscheid.de. Ich freue mich riesig über eure Rückmeldung. Ich freue mich riesig über Kritik und gerne auch über Gästevorschläge. Und guckt unbedingt mal auf meiner Insta-Seite vorbei. Da heiße ich wie sonst auch Leon Winscheid. Da kriegt ihr zu den Gästen, aber auch rund um die Themen, die ich behandle, immer noch mal eine ganze Reihe von Infos, Einblicke in die Welt der Psychologie, in die Studien, in die Themen, die hier so aufploppen und natürlich in die krassen Geschichte meiner Gäste. Wenn euch das interessiert, hoffe ich, dass wir uns da sehen. Ansonsten hören wir uns hier wieder. Bis dahin, bleibt mir gesund und gewogen. Euer Leon.
In extremen Köpfen. Ein Podimo Original. Produziert von Auf die Ohren.
Ich nutze die Chance hier ganz zum Schluss für ein kurzes PS. Wenn ihr Freude an dem Podcast In extremen Köpfen habt, dann freut mich das riesig und ich wollte euch darauf hinweisen, dass ihr noch viel mehr Folgen bei Podimo bekommt. Podimo ist die Plattform, die das Ganze hier überhaupt möglich macht. Eine Mitgliedschaft da könnt ihr 14 Tage lang kostenlos testen, danach sind es 4,99 € im Monat, jederzeit kündbar. Ich finde das ziemlich fair, das sind, 2 Kaffee, vielleicht auch nur anderthalb, je nachdem, wo ihr wohnt. Und dafür kriegt ihr nicht nur In extremen Köpfen, sondern zig weitere Podcasts. Einen davon möchte ich euch heute vorstellen, und zwar Im Zweifel für den Angeklagten von Gisela Friedrichsen zusammen mit Amina Aziz. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist das nochmal? Ihr habt bestimmt schon mal von ihr gehört oder sie gesehen. Gisela Friedrichsen ist eine der bekanntesten deutschen Gerichtsreporterinnen und die versucht zu klären, also ist im Prinzip ein True Crime Bereich, wie so die krassesten Fälle in Deutschland stattfinden, was passiert da. Und die hat wirklich Einblicke, weil die natürlich auch
sehr, sehr viel in solchen Prozessen dabei war und die jeweiligen Täterinnen und Täter kennengelernt hat, die man sonst vielleicht nicht auf dem Radar haben. Das Ding lohnt sich wirklich. Also im Zweifel für den Angeklagten, guckt euch das doch mal auf Podimo an. Wenn ihr Lust auf das Abo habt, dann geht auf podimo.de/leon einfach anmelden. Ich würde mich freuen.